Dann ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Drohnenkriege. Drohnenkriege und Überwachung, das sind im Prinzip zwei Themen. Ich soll einerseits einführen und ein bisschen deutlich machen, was ist überhaupt Drohnenkrieg, was passiert da, was bedeutet das, was bedeutet das nicht und was löst das für Trends eigentlich auch aus in der Form von Kriegsführung. Das ist das eine. Das andere ist der Zusammenhang mit dem Thema Überwachung. Ich glaube, da sind hier viele Spezialisten. Da brauche ich vielleicht nicht so viel zu erklären, was Überwachung ist, aber ich will den Zusammenhang herstellen, was Überwachung mit Drohnenkrieg zu tun hat. Das Bild der NSA habe ich eben schon gezeigt. Das sind ganz ungewohnte Schwierigkeiten hier. So. Überwachung, was ist das? Das ist Aufklärung des Staates im Sinne von Sammeln von Informationen, militärische Informationen, polizeiliche Informationen über Staatsgegner, und zwar interne und externe. So, und das ist eben klassisch Aufgabe der Geheimdienste, und zwar eben eher polizeiliche organisierter Geheimdienste, aber eben auch militärische Apparate. Wir haben sozusagen menschliche Intelligenzsammlungen, das ist Human Intelligence, das ist das Fachwort Human. Sieht man manchmal auf diesen Snowden-Files als Abkürzung. Und das Gegenstück, was im Prinzip spätestens seit den beiden Weltkriegen Thema ist, ist Signal Intelligence, SIGINT. Ja? Also das Auffangen von Signalen und das Auswerten von diesen Signalen. Funk ist eben das, was im Ersten, Zweiten Weltkrieg eine Riesenrolle spielte, weil mit Funktechnologie eben die ganzen Armeen, U-Boote, Flugzeuge und so weiter gesteuert wurden und eben auch Angriffsvorbereitungen liefen. Also die Frage von Signalintelligenz auswerten ist eben in diesem im vergangenen Jahrhundert zum vorherrschenden informationstechnischen Grundlage von Krieg führen und eben Macht projizieren geworden. Die Weltkriege sind im Prinzip ein Rahmen für technologischen Fortschritt, ja, wo man im Prinzip aus der Kriegssituation heraus als sozusagen gesellschaftliche Sondersituation die Erzeugung neuer Technologien hat, nicht in dem Sinne, dass zum Beispiel sowas wie Computer, das ist eben die Maschine, die Alan Turing entworfen hat mit seinem Team, um den Kryptokrieg sozusagen gegen die Deutschen zu gewinnen. Und das ist einer der wesentlichen Kriegsbeiträge auf der Geheimdienstebene gewesen. Das Entschlüsseln der deutschen Verschlüsselung, das ist eben ein Produkt in dieser Form, wie es dann sozusagen rauskommt, was erst durch diese Kriegssituation möglich ist, weil eine Riesenmobilisierung von Ressourcen stattfindet, so dass man sagen kann, so eine Computertechnologie hätte wahrscheinlich sonst noch länger auf sich warten lassen. Also die mathematischen Diskussionen dazu sind ja im Prinzip schon älter, auch der Wunsch, einen Computer zu bauen, aber dann erst eine bestimmte gesellschaftliche Situation ermöglicht das sozusagen, dass das Militär hingeht und sagt, wir sponsern das in der Form. Und meine These wäre, das ein bisschen einzuordnen eben, dass das letztendlich ein Stück weit auch prägt, wie diese Technologie dann entwickelt wird und in die Gesellschaft dann eben zurückkehrt. Diese ganze Signalintelligenz ist im Prinzip genau das Feld, was die Basis dieser weltweiten Überwachung ist. Das Aufsaugen von allen elektronischen und ähnlichen Informationen und deren Auswertung. Genau, der Drohnenkrieg, worüber ich da reden will, ist eben der Bogen, einmal kurz vorzustellen, was sind Drohnen und was sind sie eben nicht, nämlich ferngesteuerte Waffensysteme. Was ist der Hintergrund, in dem sie zum Einsatz kommen, in der Form, wie sie spektakulär bekannt geworden sind? Diese Drohnenschläge, dieser Drohnenkrieg zum Beispiel in Pakistan, aber auch in vielen anderen Gegenden der Welt, ist eben Bestandteil des Krieges gegen den Terror. Und ein kleiner Ausblick wäre darin eingeschlossen, was folgt daraus, dass diese Technologie, hier eine unbemannte Technologie, die massenhaft zum Einsatz kommt, aber eben auf Grundlage bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen, nämlich eine asymmetrische Kriegsführung gegen Terroristen oder vermutete Terroristen und Aufständische, führt eben dazu, dass es eben einen weltweiten Trend gibt zu automatisierten Kriegswaffen, die unbemannt sind, ferngesteuert und zunehmend eben auch selbstständig denkend, autonom oder teilweise autonom im Sinne von künstlicher Intelligenz. Das sind die Waffensysteme der Zukunft, und sozusagen ausgelöst wird im Prinzip ein Wettrüsten dadurch oder ist schon ausgelöst worden, eben durch den Einsatz einer ferngesteuerten Technologie, die noch nicht so viel mit autonomer Intelligenz zu tun hat, aber den Weg dafür ebnet. Das sind sozusagen die Grundthesen vorweg. Ich will hier nochmal zu diesem Bild zurück, das nehme ich immer gern, weil das mal eine Zeit lang das am meisten im Internet auffindbare Bild war zu dem ganzen Thema Drohnenkriege. Also Drohnenschläge mit Raketen, die abgefeuert werden von unbemannten Flugobjekten. Und der Punkt, also UAS ist dann oft die Abkürzung oder UAV. Drohnen ist so das Umgangssprachliche, was im Prinzip jetzt auch negativ belegt ist und deswegen eben viele Militärs oder Politiker, die es zu verantworten haben, und nicht wollen, dass man den Begriff benutzt, weil Abkürzungen wirken immer ein bisschen neutraler. Das ist sozusagen das ikonische Bild für diesen Drohnenkrieg und das ist deswegen so weit verbreitet, weil es ganz lange Zeit keine wirklichen Fotos gab von Kriegshandlungen, die tatsächlich da stattfinden, sondern im Prinzip nur Werbebildchen oder Reaper oder Predator-Drohnen auf irgendwelchen Flugplätzen. Deswegen hat das Bild sich durchgesetzt, weil es ein Fake ist. Ja? Man musste das sozusagen, diese Situation faken, um überhaupt ein Bild von diesem Drohnenkrieg zu haben. Das sind 3D-Render mit Photoshop in Bild von den afghanischen Bergen reinmontiert. Und also kann man im Internet auch googeln oder auf meinem Blog habe ich da auch einen Eintrag zu. Das bedeutet eben, der Hintergrund dieser Drohnen oder dieser Drohnenkriegsführung, habe ich gesagt, ist der Krieg gegen den Terror seit 9-11, Anschläge auf die USA, was immer da sozusagen an Debatten sich mit verbindet. Man kann sagen, damit wurde sozusagen sicherheitspolitisch neues Zeitalter eröffnet. Oder wie der Chef des Counterterrorism Office der USA mal sagte in einer Anhörung zu 9-11, der trat dann auf und sagte, nach 9-11, da kamen die Handschuhe runter. Ja, und das ist sozusagen ein Element vorwegzunehmen. Da fand eine Politik der militärischen Ertüchtigung statt. Viel eben präventive militärische Operationen gegen vermutete Feinde Amerikas. Und das ist sozusagen der Rahmen, wo dann eben die Militärs gesagt haben, okay, wir rüsten solche Aufklärungsdrohnen mit Raketen aus. Weil Drohnen sind erstmal Waffensysteme. Das sind keine Waffen an sich. Und das jetzt einfach mal technisch einzuordnen. Ne? Wie gesagt, sie sind unbemannt, ferngesteuert. Und wenn wir das Bild uns eben erinnern, sie sind eben im Prinzip Propellerflugzeuge. Das ist zwar State of the Art, zumindest so hier so ein Predator, wie wir ihn hier, ein Reaper, wie wir ihn sehen. Das ist sozusagen schon technisch hochstehend, aber es sind natürlich keine Hightech-Kampfjets. Das ist einfach ein Propellerflugzeug, was auch vom Hightech-Kampfjet abgeschossen werden könnte, relativ einfach. Der Hintergrund ist, das sind eigentlich Aufklärungsflugzeuge, die dann nachträglich oder beziehungsweise Reaper wurde dann gleich so gebaut, aber der Predator, der bekannteste, der wurde eigentlich als Aufklärungsflugzeug gebaut. Und zwar als unbemanntes Aufklärungsflugzeug. Die sind auch massenhaft, es wurde eben massenhaft begonnen, die zum Einsatz zu bringen Mitte der 90er. Zum Beispiel dann im NATO-Krieg gegen Serbien. Und da wirklich eben für Aufklärung im Sinne eben von geheimdienstlichen Informationen, militärische Aufklärung. Wenn ihr mir was zu trinken bringen könntet, wäre das nett. Und Überwachung. Und diese Technologie ist dann eben nach 9-11 wurde entschieden, die auszurüsten mit Raketen, um sozusagen die Überwachung durch sofortige Drohnenschläge ergänzen zu können. Und das ist eben wirklich der Hintergrund gewesen. Man hat das vor 9-11 offensichtlich schon geplant oder vorgeschlagen. Und der erwähnte Cofer Black, der Chef eben von diesem Counterterrorism Office vom CIA, der hat das sich ausgedacht, weil der war für die Jagd auf Bin Laden verantwortlich. Die haben den immer mit so einer Drohne gefilmt. Und wenn dann ihre Mittelstreckenraketen da sozusagen auf dem Weg waren, um den zu eliminieren, dann war der schon weg. Das ist so eine der Erzählungen, warum das so gekommen ist. Kann stimmen, muss nicht stimmen. Das sind immer viele Geschichten, die in diesen ganzen sicherheitspolitischen Sachen erzählt werden. Man macht eben deutlich, dass es eine gewisse Zäsur gibt, wo dann wirklich gesagt wurde, wir setzen jetzt Waffensysteme ein, wo vorher keine Genehmigung für gekommen ist. Das ist lieb. Danke sehr. Genau. Die aktuellen Modelle, um das nochmal deutlich abzugrenzen, das sind keine Roboter, die sind nicht autonom, die haben vielleicht noch einen Autopiloten, die fliegen ferngesteuert. Ja? Ich zeige das gleich in dem Video, wo ich das schon mal eine kurze Vorschau hatte. Dass die da unterwegs sind und aus so einem Container gesteuert werden. Das Entscheidende ist eben der Hintergrund, dass sie unbemannt sind für asymmetrische Kriegsführung. Das heißt, es geht sozusagen gegen einen Feind, der sozusagen nicht gleiche Ausrüstung hat, nämlich zum Beispiel Guerilla, Aufstandsbewegung, Terroristen. Das sind alles Begriffe, die manchmal eben gewisse Übergänge haben, ja, wo das eben auch schwierig ist, manchmal mit diesem Wort Terror umzugehen. Aber es gibt eben offensichtlich eine ganze Reihe von Zielen, die eben nicht staatliche Akteure sind. Und das ist der Drohnenkrieg, über den wir hier reden. Es gibt eben auch eine Verwendung von Drohnen ins Militär eingebettet, wo man die einfach Teil normaler Kampfoperationen sind, im Sinne von mit Kampfjets mitfliegen, um die Feuerkraft zu erhöhen. Ne, aber der Drohnenkrieg der Geheimdienste, der sozusagen auf diesen ganzen Totalüberwachungsinformationen basiert, das ist einer, der eben entlegenen Gegenden stattfindet, wie zum Beispiel Pakistan. Das ist das, was in den letzten 4-5 Jahren skandalisiert wurde. Deswegen ist es jetzt auch kein geheimer Krieg mehr. Aber es ist eben weiterhin so, wir wissen da viel eben durch lokale Journalisten, durch NGOs, die dahin fahren, Menschenrechtsgruppen. Aber wir wissen wenig von den Regierungen, weil das ist eben eher die Ausnahme, dass irgendwas zu Drohnenschlägen erklärt wird, wenn auf Leute geschossen wird. Zunehmend mehr, weil es immer mehr Kritik gibt und dann eben bei einzelnen Drohnenschlägen auch eine Diskussion drum entsteht. Die Technologie selbst, habe ich erwähnt, die kommt eben erstmal aus einer Überwachung, ne, und die Aufrüstung eben als eine militärische Waffenträgerplattform, die Waffen abschießt, das ist neu. Allerdings nicht ganz neu, weil es gibt eine hundertjährige Vorgeschichte, eigentlich sogar länger, aber zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gab es diesen Doppeldecker. Der ist quasi als so eine Selbstmorddrohne irgendwo hingeflogen, von Radiosignalen gesteuert und hat sich dann da reingestürzt als Bombe. Solche Drohnen gibt's heute auch. Das ist aber eher der Ausnahmefall. Das ist auch nichts, was eine Massenerscheinung gewesen wäre, aber es gab schon sozusagen eine ganze Modellserie davon. Also 100 Jahre geht diese Technologie zurück, wenn man genau ist, sogar noch länger. Nikola Tesla ist bestimmt ein Begriff hier. Der ist der Erste, der meines Wissens so ein ferngesteuertes Boot gebaut hat. Also nicht als Waffe, aber der sozusagen diese Fernsteuerungstechnologie zur Anwendung gebracht hat oder sich ausgedacht hat. So gab es im Zweiten Weltkrieg was Ähnliches. Und dann eigentlich so ein gewisser Höhepunkt war im Grunde genommen im Vietnamkrieg. Diese Ryan Firebees, das waren Düsenjägerdrohnen, bereits damals schon zur reinen Aufklärung. Und die wurden, während das vorher eigentlich dann so eine Sonderform von Kriegsführung gewesen ist, wurden die da als relative Erfolg gesehen, weil man im Prinzip in Vietnam, also ist für die USA zumindest so die erste große Erfahrung mit so einem Guerillakampf, den man dann nicht gewinnt, obwohl man die höchstgerüstete Macht ist. Und das ist eben das, was man asymmetrische Kriegsführung nennt. Hat die USA verloren, hohe Verluste gehabt, wurde dadurch politisch unführbar. Und man hat dann relativen Erfolg in diesen unbewaffneten und unbemannten Systemen gesehen, weil da hat man keine Kampfjet-Piloten verloren. Sondern wenn die abgeschossen wurden, da gab es keinen Zinksack oder Bodybag, der nach Hause kam. Und das ist sozusagen eins der gesellschaftlichen Elemente, die dafür gesorgt hat, dass diese Technologie immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, obwohl sie für sich genommen noch nicht viel militärische Bedeutung hatte. Das hat die USA wieder aufgegriffen, dann eben Ende der 80er, Anfang der 90er. Parallel ist das in Israel stark entwickelt worden, weil Israel, ich will das gar nicht politisch bewerten, aber eben von feindlichen arabischen Staaten umzingelt, hat dann eben zunehmend unbemannte Technologie entwickelt für ihre Aufklärungsflugzeuge. Auch wieder, um die ganzen Kampfjet-Piloten nicht zu gefährden. Das ist sozusagen dann der Siegeszug, wo dann Mitte der 90er dann diese Reaper und Predator-Drohnen, also erst die Predator entstanden sind, die eben massenhaft dann für Aufklärungsflüge verwendet wurden. Auch wieder zum Beispiel wie über Kosovo, dann eben die Kampfpiloten geschont wurden und die Luftabwehr der serbischen Armee aufgelöst wurde und man dann mit den Kampfjets nachfliegen konnte. Muss man eben Luft holen, sorry. Da sind sozusagen ein paar aktuelle Drohnen im Umriss. Da habe ich gleich noch ein schöneres Bild, da mache ich nochmal kurz durch. Das ist der erwähnte Predator. Also das Modell, was eben erst als Aufklärungsdrohne bekannt wurde. Hier sieht man, es ist ein Flug, also ist relativ langsam. Wie gesagt, wieder, es ist kein Hightech-Kampfjet, sondern es ist eben Propellerflugzeug zur asymmetrischen Kampfführung und zur Aufklärung. Das ist der Beginn der Drohnentechnologie, wie er einsteigt. Wir sehen sozusagen gleich die nächsten Schritte. Der zweite Schritt nach dem Predator ist diese Weiterentwicklung, der Reaper. Der Predator kann zwei dieser Hellfire-Raketen tragen, der Reaper 4. Und zusätzlich oder wahlweise noch solche gesteuerten Bomben. Hier sieht man den auch. Der ist mittlerweile das häufigste Modell. Einen zurück. Und als Kampfdrohne, der wird dann eben wirklich für Aufklärung und Eliminierung von Feinden durch Raketenschuss eingesetzt. Ich zeige gleich noch ein Video von Hersteller. Das ist so ein Propagandavideo, das ist relativ spektakulär gemacht, wo man aber eben erstmal die Erzählung sieht, wie diese Drohnen fliegen, wie sie gesteuert werden, nämlich aus so einem Container raus und wie präzise und effektiv das Ganze ist. Das zeige ich vielleicht mal als erstes. Dann können wir kurz da noch drauf eingehen. Genau, sieht alles ganz schick aus. Da ist natürlich eine Sache drin, die sich inzwischen dank Snowden, dank Aussteigern aus dem US-Drohnenprogramm, zum Beispiel Brendan Bryant, der Name ist hier auch schon mal gefallen, ist der prominenteste, es gibt aber auch noch mehr. Das weiß man inzwischen besser. Ich zeige mal nicht dieses Video,
keine sondern eigenen
gleich diese Grafik. The Intercept, auch vielleicht hier bekannt, eben als das Magazin, wo im Prinzip die Masse von Snowden-Docs eben nach und nach veröffentlicht wird, mit unter anderem Greenwald, Poitras und anderen. Die haben diese Grafik mal rausgebracht. Das ist ein Leak nicht von Snowden, sondern von einer anderen Quelle aus wahrscheinlich militärischer, geheimdienstlicher Ebene. Und das zeigt sozusagen die Steuerung des Drohnenkrieges. Er sieht, der große Satellit da, der schwebt eben nicht irgendwo, der schwebt sozusagen über Mittlerem Osten. Und der Empfang dieser Satellitendaten läuft nach dem, was wir jetzt inzwischen wissen, also durch Hinweise in den letzten 2 Jahren, aber verbrieft sozusagen seit dem letzten Jahr, wird komplett in Rammstein aufgefangen. Der Grund dafür ist, das erklärt zum Beispiel Brendan Bryant, ist, dass die Satellitenverbindung, mit der diese Drohnen gesteuert werden, wie wir in dem Video eben gesehen haben, die reicht gar nicht um den Globus, beziehungsweise wenn man Satelliten hintereinander schaltet, hat man tatsächlich Verzögerung. Das heißt, dann ist 3 Sekunden blind. Das ist blöd bei einer Kampfsituation. Das heißt, im Nahen Osten, Jemen, Somalia sind Schwerpunkte, aber es gibt noch viel mehr Länder der Welt, wo die eingesetzt worden sind. Hier wissen wir am meisten drüber. Es gibt ganz viele Felder, wo wir vielleicht einfach gar nicht so viel wissen, aber die Kampagnen nicht so intensiv sind, wie zum Beispiel in Pakistan, Afghanistan, in dem Gebiet. Die Funksignale und die Steuerung geht zum Satelliten, von da aus nach Rammstein, und dann gibt es eben Glasfaserkabel in die USA, wo dann die Hauptsteuerung läuft und die Befehlskette. Wir sehen das, es gibt so ein, also Creech Air Force Base, halt eine von den Zentren. Es gibt noch mehrere in den USA, aber das ist da, wo zum Beispiel Brendan Bryant gesessen hat, wenn ich richtig informiert bin. Wir haben halt insgesamt 5 Hauptkontrollzentren für diesen Drohnenkrieg, wo das informationstechnisch auch umgeschlagen wird. Was passiert da? Diese Drohnen sind mit Sensoren ausgestattet. Ja, wir haben diese Kuppel gesehen, da ist der Radarschirm drin und unten ist so eine Kugel mit optischen Sensoren. Das sind meistens eben genau diese Bilder, die wir schon seit dem ersten Golfkrieg kennen. Das sind diese Infrarotbilder, mit der dann eben Zielerfassung für diese Waffensysteme, also sprich Raketen und lasergestützte Bomben, erfolgt. Und das sind Sachen, die sind bedingt präzise, aber das ist eben genau ein Teil der Erzählung, der diese Drohnen eben rechtfertigt und populär macht. Also klar, wenn man Flächenbombardement als einzige Alternative sieht, um bestimmte Terroristen oder vermutete Terroristen zu jagen, dann ist natürlich eine Drohne was Präziseres. Ja, aber im Prinzip ist die Drohne das, was den Einsatz von Sonder- oder Spezialkommandos abgelöst hat. Wo man im Prinzip, wenn man sich erinnert, die Jagd auf Al-Qaida nach 9/11 begann eben im Herbst 2001, wo dann eben die ganzen Special Forces der USA und anderer verbündeter NATO-Staaten nach Afghanistan reingegangen sind und eben versucht haben, diese Al-Qaida-Kader zu töten oder festzunehmen. Und da sind eben auch viele dieser Elite-Truppen bei draufgegangen, weil gerade in diesen Bergen, da ist schon das sowjetische Militär gescheitert. Ne, das ist sozusagen die andere große Erfahrung von asymmetrischer Kriegsführung. Ne, und hat eben gesehen, dass es eine sehr blutige Kampagne war, um dieser Taliban- und Al-Qaida-Kader habhaft zu werden. Und das ist sozusagen wieder eine der Erfahrungen, die sozusagen ganz stark politisch grünes Licht gegeben hat für den Einsatz unbemannter und ferngesteuerter Technologie. Nämlich eben die Vermeidung von eigenen Verlusten. Selbst von diesen Elitetruppen sozusagen, die dann eben aufgrund des Geländes, aufgrund solcher Aufstandsbedingungen eben oft nicht so überlegen sind, wie der technologische Vorteil das wünschen lässt. Diese Grafik bedeutet natürlich bei dieser ganzen Erzählung vom Hersteller, ne, der sagt, es gibt diesen Steuerungscontainer, der kann überall stehen. Das ist quasi eher die Ausnahme, dass diese Steuerungscontainer in den Krisengebieten selbst sind. Man muss sich das vorstellen, zum Beispiel irgendwo in Djibouti, am Horn von Afrika oder in Saudi-Arabien, da gibt es dann große Flugfelder, wo diese Drohnen stationiert sind. Da sind Techniker und Technikerinnen, die da die Maintenance machen, also die Pflege und das Wiederbefüllen und so weiter. Sorry, ich bin noch ein bisschen allergiegeplagt. Die wissen aber nicht, wohin die Drohnen fliegen in der Regel. Also sie sehen vielleicht noch die Flugrichtung oder man weiß ja auch ungefähr, wo die zum Einsatz kommen. Aber das ist sozusagen, die Steuerung ist völlig losgelöst. Und die Steuerungsstruktur ist eben wirklich dieser Container. Aber der steht in der Regel in der Mitte der USA. Zum Beispiel Creech Air Force Base, aber weiter südlich gibt es noch welche. Es hat sich eben rausgestellt, dass es ganz normale Angestellte der Air Force sind, die fliegen. Immer zwei, so ein Drohnenoperateur, der zum Beispiel die Kameras bedient und die Zielerfassungslese auslöst und den eigentlichen Piloten oder die Pilotin. Ups, Kabel rausgerutscht. So. Und dann gibt's halt die. Ah. Sorry. Das ist jetzt peinlich. Okay, fühlt sich jemand in der Lage, mir zu helfen?
Die Technik ist hier schon durch, war es gerade wieder da, es ist wieder raus.
Alles klar. Suppi, darf ich nicht so viel rumwickeln, wackeln. Genau, also diese Container stehen in der Regel im mittleren Westen in den USA. Es sind Air Force-Piloten, aber diese Programme selbst laufen unter CIA oder unter JSOC-Herrschaft. JSOC ist das Joint Special Operations Command. Das ist sozusagen, was in Deutschland dieses Kommando Spezialkräfte ist, nur in groß. Da ist dann eben seit 1980 alles, was es an Spezialkräften der USA gibt, zusammengefasst. Und nach 9/11, auch da militärische Ertüchtigung in den USA, sind dieses JSOC-Spezialkommandos eben ziemlich aufgebläht worden in der Größe. Das ist wirklich so das, was man früher nur in Actionfilmen kannte, Delta Force und ähnliche, also wirklich Elite-Leute, die für irreguläre Kriegsführung zuständig sind. Also das Ermorden von Gegnern Amerikas oder eben andere Staaten haben das auch, außerhalb von regulären Schlachtfeldern. Ja, also da kommen die Spezialkommandos und nehmen gefangen oder töten. Das sind sozusagen Kill or Capture, so heißen diese Missionen, oder Find, Fix and Finish. Und das ist das, was so diese Spezialkommandos gemacht haben. Die haben ihr eigenes Drohnenprogramm. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, Irak, die Besatzung, die sind eben relativ schnell, die Besatzung haben zum Beispiel Marine Corps gemacht, massenhaft. Dann gab es aber so Taskforces, die das Regime gejagt haben. Es gab so dieses Kartenspiel, wo die 40 Top-Kader des Saddam Hussein-Regimes drauf waren. Und da gab es verschiedene Namen für, unter anderem Task Force 88. Das waren solche Spezialkommandos, die haben die gejagt. Jeden Tag oder beziehungsweise jede Nacht haben die Türen eingetreten und nach Leuten gesucht. Und das ist im Prinzip die Struktur, wie man sich das mit dem Drohnenkrieg vorstellen kann, wo es dranhängt. Ne, die CIA hat eine ähnliche paramilitärische Abteilung, die eben für solche Sachen zuständig ist. Und beide Apparate sind relativ stark aufgeblasen worden. Also Zahlen sind da natürlich schwierig. Das läuft alles unter Geheimhaltung, militärische Geheimhaltung, geheimdienstliche Geheimhaltung. Und Kommentatoren, zum Beispiel Chris Woods aus Großbritannien, der sagt, man sieht eben, das sind normale Air Force-Piloten, die fliegen meinetwegen Übersachungskommandos. Und dann kommt das Militär und übernimmt den Flug und sagt, so, wir haben jetzt gesehen, das ist der und der. Oder wir haben Verdacht, das sind irgendwelche Militanten. Und geben sozusagen diese Hinrichtungsbefehle. Das ist im Moment dann sozusagen durch entweder CIA-Struktur oder durch diese JSOC-Struktur kommandiert wird, ist es dann komplett geheim. Die Verantwortung ist abgegeben. Und das schildert zum Beispiel auch der Brandon Bryant oder andere, dass sie im Prinzip nicht mehr dafür da sind, die Lage zu beurteilen, sondern sie sitzen wirklich nur in den Steuerhebel und tun durch übergeordnete Stellen, die sie zum Teil noch nicht mal kennen, oder nur über einen Chat oder einen Anruf mitbekommen, da werden dann die Befehle gegeben. Und das ist eben auch ein Teil von diesem Drohnenkriegsstruktur, dass es sehr aufgeteilt ist, die Verantwortung und das Angucken dieser Daten. Ich habe gesagt, es gibt fünf solche Ground Control, also es ist so Distributed Ground Control System, nennen die das. Es gibt fünf Hauptknotenpunkte, einer davon ist eben Ramstein, der andere Creech Air Force Base. Und da findet auch die informationstechnische Auswertung statt. Das heißt, wir haben Videofeed 24/7 aus diesen Überwachungsgebieten, wo die eben wirklich die ganze Zeit fliegen. Das kann kein Mensch mehr anschauen. Das kann man sich ja vorstellen. Ne? Es werden permanent von diesen Videodaten werden die zurückgefunkt. Das ist auch ein Problem von Übertragungsbandbreiten mittlerweile. Das ist auch ein Grund, warum Militärs sagen, wir wollen mehr Computerintelligenz in den Drohnen drin sitzen haben, damit ein Teil der Auswertung vor Ort passiert und nicht alles hin und her gefunkt werden muss. Aber dann in den Ground Control Zentren gibt es dann eben eine Computerauswertung, die dann eben auch von Menschen noch angesehen wird. Das heißt, wenn wir jetzt gucken von der politischen Struktur her, Deutschland als der zentrale Datenknotenpunkt des Drohnenkrieges mit der Ramstein Airbase, da gibt es sozusagen eben auch so ein Auswertungszentrum. Das heißt, wir haben nicht nur die Tatsache, dass die Bundesregierung diese Ramstein Airbase dafür sozusagen hergegeben hat und das erlaubt, dass die Amerikaner das machen, obwohl sie an anderer Stelle mal gesagt hatten, also sowas würden wir selbst nicht tun, aber wir funken den Amerikanern auch nicht rein. Wir haben zusätzlich auch noch die Tatsache, dass da wahrscheinlich massenhaft deutsche junge Leute arbeiten bei diesen Intelligenzauswertungen. Ja, das ist jetzt noch gar nicht so aufgetaucht in der öffentlichen Debatte, aber das ist im Prinzip ein Punkt, wo man auch mehr hinterher sein müsste, weil das natürlich letztendlich die Basis für diese Tötungsentscheidungen sind. Ich habe diese Drone Papers erwähnt, The Intercept. Das war eine große Enthüllung von Mitte Oktober letzten Jahres. Was hier ganz interessant ist, ich will darauf hinweisen, also es ist ein großer, reichhaltiger Schatz, wo man nachlesen kann, muss man halt auf Englisch lesen. Ich will da sozusagen nur ein paar Highlights rausnehmen, dass man eben sieht, wie da mit Geheimdienstinformationen gearbeitet wird. Das hier ist eine Liste von Handynummern sozusagen. Das ist die Watchlist. Ne? Das heißt, die Leute, die Drohnen steuern, die Drohnen haben eben auch Equipment praktisch im IMSI-Catcher und ziehen sozusagen den Handyverkehr an sich, wenn die in bestimmten Regionen fliegen. Also, wo er dich das richtig verstanden habe, müssen die dafür ausgerüstet sein. Das ist nicht bei allen Drohnen der Fall. Aber es ist offensichtlich, sind das eigene Programme, sowohl bei JSOC wie auch CIA, die haben noch unterschiedliche Namen, aber mit denen, die dann sozusagen massenhaft den Funkverkehr aufsaugen, dann haben die diese Watchlist und wenn dann Handynummern oder die Gerätenummern von den Handys auftauchen, wie auch immer die da drauf kommen, dann blinkt es sozusagen rot auf und kann zu einer Entscheidung führen für einen Drohnenschlag. Man muss es klar machen, ne? Drohnenschlag heißt, man schießt mit der Rakete auf ein ziviles Ziel. Ja? Und ein Teil dieser Daten, die da eine Rolle spielen, sind Handydaten. Das ist mittlerweile auch bestätigt, dass es Drohnenangriffe und Tötungen von Menschen gibt auf Basis dieser Handydaten. Sprich, wenn man die falsche SIM-Karte hat, wo auch immer man sie her hat, oder ein Handy. Ne? Und wir haben da eben gesehen, dass es offensichtlich ganz früh bei Al-Qaida denen klar war, dass sie aufgrund von Handydaten verfolgt werden. Das führt eben dazu, dass alle möglichen Netzwerke, die Leute die Handys früher getauscht haben. Ne? Das kenne ich, also kennt man vielleicht von Antifa oder so, dass man dann solche Burner-Handys hat, die kauft man für eine Aktion. Wenn man gut ist, wirft man sie danach weg. Das macht man natürlich nicht überall. Viele werfen die in den Topf und verwenden die dann für die nächste Aktion, ohne zu wissen, wo vorher diese konkrete SIM-Karte oder das konkrete Gerät im Einsatz war. Und offensichtlich sind dann eben diese Datensammlungen so, dass wenn da irgendwann mal eine Verbindung war von jemandem, der bei einer Aktion dabei war, irgendwo angerufen hat, dann sind die Leute sozusagen mit der Nummer verbunden und verdächtig. Ja, und ob man sozusagen von verdächtig zu Ziel wird, das wissen wir nicht. Aber das ist eben dann die große Frage von diesen Auswertungsalgorithmen. Was passiert da eigentlich? Da komme ich noch drauf zu sprechen. Also ich empfehle diese Website ganz stark. Das sind hier so mal zum Beispiel kleine Headlights auf so, wie die Bilder aussehen. Ist ja ein bisschen psychotisch, der Effekt. Aber die sind halt eben auch nicht immer so klar. Dieses Leak ist eben unter anderem eine Auswertung, die intern bei JSOC lief, über eine bestimmte Drohnenkampagne in Afrika. Und was eben dabei interessant ist, dass sie im Prinzip gesagt haben, wir töten zu viele Leute, also das ist eine der Schlussfolgerungen, weil dann haben wir weniger Leute, die wir am Ende verhören können und uns fehlt der Nachschub an frischen Informationen. Um es jetzt mal ein bisschen polemisch zuzuspitzen, ist das eben ein Teil des Militärs, die eben sehen, dass diese Drohnenkampagne, ja, wenn man davon ausgeht, dass es eine Transformation gibt von Aktionen eben von Spezialkommandos, die Leute noch festnehmen, wenn sie sich nicht wehren, so, zu einer Drohne, die nur noch töten kann. Da kann keiner kapitulieren und sagen, ergeb mich. Also die Drohne schießt ab und dann ist die Sache sozusagen beendet. Und das ist natürlich ein Nebeneffekt, dass man dann irgendwo in Bereiche kommt, wo man langsam blind wird. Ja, und das haben sozusagen die Militärs sogar selbst schon gemerkt, dass das absurde Formen annimmt. Genau, vielleicht muss ich dann nochmal einfach deutlich machen, was sind überhaupt Ziele von diesen Drohnenschlägen? Ja? Die Ziele sind eben, das fängt an wirklich bei hochrangigen Verdächtigen. Einer der ersten Drohnenschläge, also wo man sagen kann, da fing diese Art von Kriegsführung an, das war 2002. Da haben sie auf den Organisator oder Hauptorganisator dieses Anschlags auf diesen US-Zerstörer Cole im Hafen von Aden, ein Jahr vor 9/11, ja, den Hauptorchestrator, so haben sie es genannt, behauptet, dass der das ist, und der wurde abgeschossen in so einem Pickup-Truck in der jemenitischen Wüste zusammen mit anderen Leuten. So, das ist ein High-Value-Target, wo man den Namen weiß, man weiß einen bestimmten Tatzusammenhang, man weiß, welche Position der ungefähr im Al-Qaida-Netzwerk hat und so weiter. Ich sag mal, da gibt's einen Zusammenhang, da kann man immer noch sagen, das ist eine extra legale Hinrichtung, also Todesurteil sozusagen ohne Prozess. Aber ich sag mal, da gibt's natürlich einen Kontext, wo man weiß, warum der überhaupt beschossen wird. So, da kann man ein gewisses Verständnis für haben, obwohl man eigentlich sagen würde, das entspricht nicht unseren Rechtsnormen, jemanden ohne Prozess einfach der Todesstrafe auszusetzen. Die Argumentation der USA geht ungefähr so, also die ist in großen Teilen geheim, aber die beruht immer darauf, dass man sagt, wir werden bedroht, wir wurden angegriffen, es gibt eine Kriegserklärung richtig der USA nach 9/11, die wurde 3 Tage nach 9/11 am 14.09. verabschiedet, und da gesagt wurde, wir wurden angegriffen von terroristischen Gruppen und deswegen sind wir jetzt im Krieg mit all den Gruppen, Personen, die das gemacht haben und den Staaten, die das unterstützt haben. Das ist sozusagen global und grenzenlos. Das kann alles und nichts sein. Und auf der Grundlage sind dann eben präsidiale Vollmachten, um eben diese Geheimdienst- und militärischen Sonderformen in Gang zu setzen, basieren die. Und sozusagen die Kriegshandlungen, die wir heute sehen, basieren immer noch auf dieser Kriegserklärung von 2011. Es wird auch darüber diskutiert, eine neue abzugeben für ISIS speziell. Aber im Prinzip sind alle militärischen Aktionen auch über Syrien und Irak von 9/11 bisher immer noch legitimiert aus Sicht der USA. So, und das sind die High-Value-Targets. Und was wir zum Beispiel über Pakistan sehen, diese intensive Drohnenkampagne, wo jeden Tag sozusagen diese Drohnen fliegen, permanent beobachten und dann plötzlich Schläge machen, das ist sozusagen jenseits dessen, das ist das andere Ende des Spektrums. Das nennt man dann auch nicht mehr Targeted Killing, sondern Signature Strikes. Also es werden Muster beobachtet und aufgrund dessen wird beschlossen, das sind Militante. Es gibt dann ein bestimmtes Gebiet, das ist die Fatah Area. Das ist so ein teilautonomes Gebiet, noch unter sozusagen Kolonialrecht im Prinzip. Das ist Stammesgebiet und das ist eins der Rückzugsgebiet sowohl der afghanischen wie auch der pakistanischen Taliban. Und deswegen nimmt man an, die bewegen sich da leben die Leute halt in Dörfern, in den Bergen. Und wenn man dann junge Männer mit Waffen sieht, dann sind die erstmal verdächtig, Terroristen zu sein. Und das Muster, was wir aus diesen, also das gab entsprechende Äußerungen, aber das ist auch im Prinzip durch diese Leaks auch bekannt geworden, bestätigt worden, dass im Prinzip alle Leute, die getötet werden, im Nachhinein zu feindlichen Kämpfern erklärt werden. Ja, dass man sagt, every military aged male, das heißt dann eben, was weiß ich, 16 bis 60 oder so, sind dann potenzielle Terroristen. Das ist so dann das andere Spektrum von den Zielen, über die wir hier reden. Das heißt, das kann ja auch sein, dass es konkrete Verdachtsmomente gibt. Oft genug sehen wir eben, dass es keine gibt. So, dass niemand erklären kann, warum diese Leute Ziel und Opfer wurden. Ein Schlaglicht sozusagen auf, wie Geheimnisinformationen gewonnen werden und was das führt, ist das Skynet-Programm. Das ist auch ein Leak vom letzten Jahr, beziehungsweise letzten Jahr ist das nochmal aufgegriffen worden. Damit hat man im Prinzip das große Stichwort ist im Prinzip Big Data. Diese ganze Kampagne, die die Datenauswertung, diese massenhafte Datensammlung, führt ja erstmal noch nicht automatisch zu Informationen. Ja, und wir haben gesehen, X-Keyscore ist zum Beispiel ein Programm, mit dem diese massenhaften gesammelten Daten der anlasslosen Überwachung im Prinzip gesucht werden kann. Da sitzt ein menschlicher Operator dran und sucht meinetwegen nach Selektoren, zum Beispiel bestimmte Region, bestimmte Sprache. Merkmal kann auch sein, dass die Leute per PGP kommunizieren und E-Mail. So. Und dann auf Arabisch oder Pashtu oder was auch immer. Und dann kommt man sozusagen zu Anfangsverdacht. Das hier, Skynet, das heißt so das Programm, das ist nicht unsere Erfindung, das ist dann sozusagen dezidiertere Auswertung. Man hat dann versucht, die Bewegungen von Kurieren in eine Datenbank zu füttern. Also von Leuten, wo man meint, dass man weiß, das sind Al-Qaida oder Taliban-Kuriere. Und macht es dann mit Data Mining, also mit künstlicher Intelligenz, Algorithmen, die sozusagen statistische Methoden anwenden und das auswerten. Versucht man dann Bewegungsmuster zu analysieren und die auf andere Datensammlungen zu übertragen, nämlich Bewegungen von anderen Menschen. Und kommt dann eben, das Blaue sind hier die Muster, die man dann rauszieht aus bestimmten Mengen. Und dann stellt man Korrelationen her, das kann einem was sagen oder auch nicht. Und das ist eins der Ergebnisse. Der hier, Ahmed Zaidan, das ist der Chef von Al Jazeera für Pakistan. Und das sind seine Bewegungsdaten. Das ist eine Folie der Geheimdienstleute. Das ist jetzt sozusagen keine Aufarbeitung von The Intercept. Die Geheimdienstleute haben damit geprahlt, dass sie rausgefunden haben, aufgrund der Bewegungsdaten dieses Mannes, ja, dass sie ihm quasi auf die Schliche gekommen sind. Umgekehrte Erzählung wäre, der ist Journalist, der tut, was jeder investigative Journalist machen sollte, der fährt zu den Leuten hin und befragt sie. Das ist eben dokumentiert. Das sind die ganzen Reisen, wo er in Aufstandsgebiete fragt und mit Leuten redet. Das macht ihn aus Sicht dieser Geheimnisinformation zu einem Top-Al-Qaida-Kader. Ja, ich versuche das jetzt sozusagen einfach nur zu übersetzen. Da gibt es noch mehr Folien, das kann man sich alles selbst angucken. Das ist die große Schwäche dieser Informationen. Der ehemalige CIA und NSA-Chef hat mal gesagt, oder hat es zugegeben, wir töten Leute auf Basis von Metadaten. Metadaten ist, glaube ich, hier auch bekannt, muss ich nicht groß erklären. Ne? Das ist eine Frage von Metadaten und zwar ausschließlich. Offensichtlich ist in diesen Überwachungsintensivgebieten, wo die Drohnenschläge stattfinden, ist das ausreichend, zum Ziel zu werden. Ja? Und Ziel heißt, da kommt eine Drohne, schießt eine Rakete ab auf ein ziviles Ziel, das sind meistens sitzen die Leute im Auto oder in einem Straßencafé und schießen dann. Ich habe es nur vorhin am Rande erwähnt, bei der technischen Einführung fehlte noch, womit schießen die? Also zumindest die amerikanischen und die britischen Drohnen verwenden eben diese Hellfire-Raketen, Höllenfeuer. Das sind Raketen im Prinzip, die im Kalten Krieg entwickelt wurden, um von Kampfhubschraubern oder Kampfflugzeugen abgeschossen zu werden auf Panzer. Ja? Das sind eben Luft-Boden-Raketen, deswegen hat man die genommen. Panzerbrechend heißt, dass die Ladung in eine bestimmte Richtung losgeht, aber die haben immer noch einen ziemlichen Explosionsradius. Ne? Ich weiß nur von israelischen Drohnen, die sagen, sie haben da spezielle Sprengköpfe, die reduziert sind von der Wirkung, damit die eben im zivilen Gebiet nicht so viel einäschern. Aber das kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen von den militärischen Details. Klar ist nur, dass irgendwas, was eine Panzerung vom Panzer durchschlägt, relativ viel Sprengkraft haben muss. Und damit werden eben Leute im zivilen Umfeld beschossen. Das soweit zu dieser ganzen Erzählung, dass das eben sehr chirurgisch wäre. Also für die Leute drumherum stehend, ja, wo man manchmal nicht weiß, haben die was mit dem zu tun oder nicht, der beschossen wird, für die ist das alles andere als chirurgisch. Ich überspringe mal hier den Teil. Also ich kann nochmal, we track him, you whack him, das ist so ein bisschen Slang zur Arbeitsteilung der Behörden. Also die einen sozusagen verfolgen sie, die anderen schlagen sie oder töten sie eben genau genommen. Und da sind so ein paar Namen. Gilgamesch ist zum Beispiel eben das von diesem militärischen Spezialkommandos, dieses Überwachungsprogramm für Handydaten. Das kann man aber sozusagen dann eben über diese ganzen Snowden-Leaks auch alles sehr detailliert nachlesen. Was ich hier nur im Schnelldurchlauf zeige, das sind die deutschen Drohnen, also nicht gerade die spitze Technologie, aber das sind die, die wir wissen, die sie in Afghanistan einsetzen, mit denen auch hier auf Truppenübungsplätzen geübt wird. Das ist der berühmte Global Hawk, den es dann in der Form nicht gab. Aber was es zum Beispiel auch gibt, sind solche Camcopter mit Rakete bewaffnet, die werden zum Beispiel auf Zerstörern eingesetzt. Also Zerstörer zur Piratenjagd am Horn von Afrika oder eben dieser OEF-Mission im Mittelmeer. Die haben eben so kleine, unbemannte Hubschrauber, mit denen auch schon sozusagen überwacht und gefeuert werden kann bei Bedarf. Genau. Hier haben wir nochmal, das ist vielleicht das Interessanteste, eine Übersicht von aktuellen Silhouetten von den ganzen Drohnen. Und der Reaper hier unten ist jetzt eben das Kampfstandardmodell. Der Predator, sein Vorgänger, der Global Hawk, die größte Drohne. Und wenn man jetzt mal in die oberste Reihe guckt, das sind Delta-Flügler. Das sind dann sozusagen die technisch fortgeschrittenen Modelle. Und zwar eben mit Düsenantrieb, Stealth-Ausrüstung und so weiter. Der etwas breitere, der Sentinel, das ist eine reine Überwachungsdrohne, ein Spionageflugzeug, was eben jahrelang über dem Iran geflogen ist und erst nach und nach entdeckt wurde. Und die anderen sind experimentelle Objekte. Das sind die Bomber der Zukunft. Ja, das sind zum Beispiel X-47B, relativ spektakulär. Das ist ein robotergesteuertes Flugzeug. Da sitzt niemand mehr am Joystick und steuert das, sondern gibt nur noch einen computergestützten Befehl und sagt zum Beispiel, flieg zu diesem und jenen Flugzeugträger und lande dort und starte dort und dann macht das die Drohne. Ja, so weit sind die schon, die sind dabei nur noch zu basteln. Soll es ein Langstreckenbomber sein oder ein Tanker oder ein Überwachungsflieger? Das sind so die Diskussionen, die das Militär im Moment führt. Ja, und hier sehen wir sozusagen den Sprung der Technologie aus diesem relativen Erfolgszug. So sieht das das Militär eben weltweit. Und da gucken eben nicht nur die Briten und Amerikaner hin, sondern viele andere haben sozusagen nachgerüstet. Wir haben das in Syrien und Irak gesehen. Hezbollah und mittlerweile auch andere fliegen mit Drohnenmodellen. Also die sozusagen mit Iran verbündeten Gruppen kriegen es aus dem Iran. Aber ISIS hat zum Beispiel wenigstens solche Camcopter, mit denen sie Schlachtfeldaufklärung machen. Das ist heute quasi Standard. Ja. Wir haben einen anderen Standard. Ich rede jetzt hier sozusagen über die Flugmodelle. Die andere Variante ist im Prinzip Bodenmodelle. Auch in der Besatzung des Iraks ist das im Prinzip das Gleiche wie mit den Drohnen. Was ganz starken Push gegeben hat, war die Entwicklung von so kleinen Aufklärungsrobotern, die kettengestützt sind, die man sozusagen um die Ecke fahren lassen kann und diese unzähligen Sprengfallen, die das Hauptproblem irgendwann in der Besatzung geworden sind, zu entschärfen. Da gibt es sozusagen eine ganz große Massenbasis für die Verbreitung dieser Technologie im militärischen Alltag. Habe ich ehrlich gesagt lange gar nicht so mitbekommen, sondern wirklich erst in den letzten Jahren. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann ist das für das Militär ist es Normalität. Und es gibt richtig emotionale Beziehungen von den Soldaten, die da im Irak gekämpft haben, zu diesen unbemannten Robotern, weil die sozusagen aus ihrer Sicht Menschenleben gerettet haben. Ich finde es wichtig, im Kopf zu haben, dass man sagt, diese Technologie, und ich habe das bei Vorträgen manchmal, dass die Leute sagen, das ist ja schrecklich, das muss man verbieten. Ja, aber wenn man sich das anguckt, wie weit das sozusagen verbreitet ist, dann ist das nicht mehr rückholbar. Ja, man muss jetzt darüber reden, wie wird das eingesetzt, kann man das politisch kontrollieren, gibt es sozusagen Regeln, wie man Terroristen verfolgt? Also das ist dann auch nicht mehr eine technologische Frage. Aber diese breite Einsatzdichte und diese große Verbreitung von unterschiedlichen Modellen und Entwicklungsständen und das ganze Geld, was da reingeflossen ist, da kann man sagen, zumindest unter den gesellschaftlichen Bedingungen, wie sie haben, kriegt man so eine Technologie nicht zurückgeholt. Man kann nur noch darüber reden, was sind sozusagen politische Regularien, damit nicht das passiert, was wir da gesehen haben. Genau. Ich glaube, ich habe genug erzählt. Ich will noch mal einen Blick werfen auf das, was das sozusagen aus Sicht der Opfer bedeutet. 2012 gab es eine Studie, wo Leute hingefahren sind, Psychologen, Juristen und Leute eben aus einem dieser Haupteinsatzgebiete in Pakistan interviewt haben. Diese erwähnte Fatah Area, die ist gesperrt für Ausländer, die haben sich dann eben außerhalb mit denen getroffen und die interviewt und da ist dieser Film entstanden. Diese Studie kann man im Internet auch nachlesen, sehr empfehlenswert. 8 Minuten, den will ich eben kurz zeigen, damit man einfach auch sieht, was das für das andere Ende der Rakete sozusagen bedeutet.
Most of the media coverage and the US government line in the United States is that drone strikes are very precise and they target with surgical precision particular militants and terrorists.
What we have documented is that
is das auf Englisch okay oder soll ich eine deutsche Version?
Not only terrorists, they kill many others, they kill okay. Civilians. They have killed women and children.
We went to Pakistan in 2 separate investigation missions to speak with people who themselves had experienced drone strikes.
The result of our research is a report entitled Living Under Drones. We were particularly concerned about drones because our own government is involved in using drones. And we believe there has not been adequate oversight of the use of drones and the basis for deciding who gets killed, where, and when. We gained access to the people in what's called the Fatah region, the federally administered tribal areas in Pakistan. That's an area that is cordoned off and into which virtually no one can enter. We were able to speak to people from that area who came out to other parts of Pakistan and to interview with us. One of the things we found is that there are entire communities who live in areas where drones are flying overhead 24 hours a day, 7 days a week at times. And these people don't know when those drones will strike. They don't know who they will strike. The result is symptoms of psychological disorder, of trauma, of severe anxiety, and of dysfunctionality. We heard stories of people who won't leave their houses.
زوم د رونز شیمه د زمون په علاقه باندې لکه ډېر زیات اثر ورزولې اکثر خلک باندې دومره زیات ذهني پرشر نه چوادې شوې دي چې په شاور ته ډاکټران ته دي درومي
When we interviewed psychiatrists and psychologists who had treated people with these symptoms, they said that a number of people displayed very serious symptoms of post-traumatic stress disorder or PTSD.
We may not have declared war on Pakistan, but for the people living in northwest Pakistan under drones, they're in a war zone. One of the things we found and documented were incidents of double tapping.
There'll be an initial strike on a target, and then very shortly after, a secondary strike. What has happened in the period between the first and the second strike is that neighbors or people nearby or family members, or in some cases doctors, have come to assist those who may have been injured and still survived.
And when they're doing that, a second drone has hit. The people with whom we spoke in the communities affected, almost without exception, told us when there's a drone strike, we won't go near afterwards. And we even heard this from some medical professionals.
It has made people extremely angry at the United States.
The New York Times recently classified drones in a piece as the new Guantanamo, the new recruiting tool for Al-Qaeda. One of the things we heard from several people is that they didn't know what America was before drones. And now what they know of America is drones, death, and terror.
One person we interviewed asked me, do American people know what these drone strikes are doing? Do American people know the strikes are killing civilians here? And people said to us, we want you to go back, now that you've spoken to us, and tell the American public the impact that drone policies are having.
Through our report, we would like the American people to understand that the narrative that they have heard about drones is not accurate. That drones cause death to civilians, they terrorize entire populations, and they may well be counterproductive at many levels.
We need to rethink our policies in light of the disastrous impact the drone strikes are having on the people who live under them.
Genau, kann man im Internet auch nachlesen, diese Studie. Ich finde es mal sehr eindrucksvoll deutlich, den eskalierenden Charakter dieser Drohnenkriege. Ja, wo man wirklich sagen kann, natürlich entsteht Terrorismus nicht erst dadurch, den gibt es einfach vorher. Und aus vielen Gründen, und wo ich mich jetzt nicht drin verlieren kann und will. Aber der Punkt ist, dass diese Art von Terrorismusbekämpfung, die Exekution von Terrorverdächtigen auf Verdachtsgrundlage, dass das sozusagen offensichtlich nicht dazu führt, das Problem zurückzudrängen, sondern vielleicht noch einzudämmen in den sowieso schon virulenten Gegenden, aber offensichtlich eine Form von Verzweiflungsstrategie ist, wenn man schon nicht mal anders weiß, wie man das Problem Herr werden kann, das im Prinzip nur noch mit Gewalt versucht einzudämmen. Ja, weil es, der sicherheitspolitische Diskurs der USA, die da ja sozusagen die Hauptakteure sind, ist tatsächlich, sich selbst unter einer permanenten Bedrohung zu sehen, durch sozusagen die Reste des Al-Qaida-Netzwerks, die ihm in der Lage wären, noch solche Anschläge wie 9/11 zu begehen. Und das ist immer der Rechtfertigungsrahmen. Imminent Threat ist das Zauberwort. Das ist sozusagen noch so ein Verweis aufs Völkerrecht, dass man sich ja wehren darf. Aber der Imminent Threat würde eben heißen, dass es eine unmittelbare Bedrohung gibt. Und da die wenigen Stellen von juristischer Begründung, die man sehen kann, sind tatsächlich dann eben welche, die sagen, ja, also nicht imminent im Sinne der nächsten Tage, aber so unmittelbar bevorstehend, dass wir da schon irgendwie sozusagen präventiv reagieren müssen. Und es gab ja dann in den letzten Jahren, wo diese Debatten stärker geworden sind, einzelne Attentate tatsächlich noch, die verhindert werden konnten auf USA Homeland, ne, also dieser Schuhsohlenbomber zum Beispiel und so weiter. Aber das ist eben, ich sag mal, es fällt mir schwer, da eine Proportionalität herzustellen zu dieser extensiven Kampagne. Wir reden hier, da es geheim ist und das eben sozusagen alles zählen durch Bürgerjournalisten und Grassroot-Kampagnen. Wir reden allein in Pakistan, in der Fatah Area, über 1500 bis 4000 Tote. Da gibt es verschiedene Studien, die versuchen, die Zahlen, die man überhaupt verifizieren kann, wo zum Beispiel gesagt habe, wir haben den Führer so und so getötet und diese Pressemitteilung gibt es meinetwegen über den Zeitraum von ein paar Jahren dreimal, viermal, fünfmal. Das heißt, die Leute werden getötet und dann stellt sich heraus, sie sind nicht tot, gibt es keine Pressemitteilung zu, sondern es gibt vielleicht ein, zwei Jahre später einen neuen Drohnenschlag, wo wieder 9 Leute getötet werden, unter anderem der und der Taliban-Führer. Und dann war es offensichtlich doch nicht. Wenn man das die Zahlen von den bekannten Namen durchrechnet, kommt man darauf, dass nur 4% der Ziele, aber das ist nur auf die bezogen, wo man überhaupt Namen hat, nur 4% der Getöteten überhaupt hochrangige Ziele waren. Na, da gibt es auch verschiedene Zahlen, oder für bestimmte Kampagnen in Afrika sind sie darauf gekommen, dass sozusagen mindestens 90% zivile Opfer sind. Also das sind aber eben nur so Schlaglichter, wie gesagt, weil das meiste einfach geheim ist und man dann nur versuchen kann, eben mit journalistischen Mitteln das Thema zu umgehen. Also ich habe eben auch keine anderen Quellen. Genau, ich will das nicht zu lang machen. Hier noch ein paar Begriffe. Targeted Killing ist eben ein Schlagwort, was schon älter ist. Das gibt's natürlich auch vor den Drohnen. Das ist eben die planmäßige Ermordung politischer Gegner jenseits des Schlachtfeldes und jenseits von Zivilprozess oder Strafprozess. Das ist also quasi Ermordung, ja, aber eben mit so einem staatlich subventionierten Hintergrund. Und davon ist die Debatte auch geprägt, von so Begriffen, die ein Stück weit orwellianisch sind, in so einem Sinne, dass sie das verdecken, worum es da geht. Signature Strike hatte ich erwähnt, eben nicht mehr so targeted, in dem Sinne, man weiß, wie man zielt, sondern man sieht einfach ein Muster und tötet die Leute aufgrund des Musters. Ja? Also da fahren 4 junge Männer mit einem Pickup-Truck in dem afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet und sie haben Waffen dabei. Der erwähnte, und dann werden sie zum Ziel eines Raketenschlages. Der erwähnte Brandon Bryant hat mal gesagt, in den Bergen von Montana, wo er herkommt, wenn er da mit einer Drohne drüber fliegen würde, würde er nichts anderes sehen. Da gehen junge Männer mit Waffe jagen wegen den Bären. So. Das heißt nicht, dass die Leute unschuldig sind, das heißt aber auch nicht, dass sie schuldig sind. Man weiß es einfach nicht. Das ist so die große Obszönität, wo natürlich die Empörung wächst, dass es auch nicht mehr irgendeiner Kontrolle unterworfen ist, dieses ganze Drohnenkriegssystem. Genau, und der letzte krönende Begriff ist die Disposition Matrix. Wir reden hier praktisch über verschiedene Ziellisten, auch von unterschiedlichen Geheimdiensten. Es gibt mehr als 12 in den USA, CIA ist eben nur der bekannteste. Das erwähnte JSOC hat auch noch einen eigenen Geheimdienst. Und die sind wahrscheinlich die, also dieses militärische Spezialkommando, die das Ganze koordinieren und diese zusammenfügen. Und dann gibt es die Disposition Matrix, die ist im Präsidentschaftswahlkampf vor diesem ist der Begriff mal gefallen von Regierungsoffiziellen. Das to dispose of heißt loswerden, wie man Müll wegwirft. Ja, das ist sozusagen die Zusammenführung aller Ziellisten für die Feinde Amerikas. Die heißt eben, ja, Wegwerfliste. So, der Kurzausblick wäre dann eben künftige Drohnen. Ich habe ein Element genannt. Es gibt zum Beispiel im USA-Militär, ist es das, was am meisten solche Technologien einsetzt, unbemannt. Es gibt dann Drive, dass die Leute sagen, wir können Robotern, also wenn wir eine zunehmende Automatisierung haben, die haben in ihren Einsatzregeln ganz klar stehen, Roboter treffen keine Tötungserscheinung. Das werden immer Menschen sein. Gleichwohl ist auf einer taktischen Ebene oder was sozusagen an Entwicklung passiert, an sozusagen Wunschlisten, die die Militärs haben wollen, steht eben sowas wie Datenverarbeitung, Autonomie dieser Flugkörper, damit eben das Problem der Übertragungswege, die sozusagen überlastet sind, Wir haben auch erfahren, dass zum Beispiel private Satelliten gemietet werden, weil das US-Militär nicht genügend eigene Kapazitäten hat und so weiter und so fort. Ne? Wenn man sich Kampfsituationen der Zukunft anschaut, dass man sagt, wir haben unbemannte Flugkörper, wir haben vielleicht abreißende Funkverbindungen, ja, und wenn das dann eben keine asymmetrischen Auseinandersetzungen mehr sind, weil die Militärsten aller Welt, die sich das leisten können, haben gesagt, das ist erfolgreich, das wollen wir auch haben. Ja, das heißt, das treten irgendwann mal Drohnen aufeinander. Die Militärplaner sehen das zumindest so, ja, also egal, ob wir das so sehen, aber und dann will man sozusagen Drohnen haben, die andere Drohnen bekämpfen können. Und dann braucht man Geräte, die aufeinander reagieren und nicht von der Fernsteuerung abhängig sind. Das heißt, militärplanerisch ist man sofort in der Rüstungsspirale drin und sagt, okay, wenn die anderen jetzt auch anfangen, sowas zu bauen, China zum Beispiel macht das massiv, dann braucht man irgendwann Drohnenabfangjäger. Und das ist dann, sag ich mal als Laie, ich glaube, das wissen hier Leute besser, dass wenn Algorithmen aufeinandertreffen, das haben wir hier in dem 90er-Jahre-Börse-Crash gesehen, passieren Dinge, die Menschen nicht mehr beurteilen können oder voraussehen können. Das ist sozusagen das große Fragezeichen, weswegen sogar auf UNO-Ebene darüber diskutiert wird, darf man Killerroboter bauen, also Waffensysteme, die so eine hohe Selbstständigkeit haben, dass die miteinander Krieg führen. Das man kann sich das ja ausmalen, wie dann solche Kontrolldialoge des Operators aussehen. Ne? Der sagt dann, der hat vielleicht so Abfangjäger und dann wird ihm gemeldet von den Drohnen, die den Luftraum bewachen, da kommen jetzt 30 Bomber, 97% Wahrscheinlichkeit, dass die feindlich sind und gerade einen Angriff fliegen. Abschießen oder abbrechen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch so eine Vorauswahl. Und dann ist auch noch die Frage, was passiert, wenn man nicht reagiert. Die Frage ist immer bei solchen Systemen, kann der Mensch noch eine alternative Entscheidung treffen zu dem, was der Computer ihm aufbearbeitete Lage serviert hat? Und das sehe ich eben als ein großes Problem an, dass es dann bei solchen Systemen keine alternativen Informationsweg mehr gibt. Nicht, weil die Drohne ist eben auch das Aufklärungssystem und das Auge. Das schickt das Lagebild und schickt wahrscheinlich noch eine Wahrscheinlichkeit und eine Beurteilung, wie präzise das ist und welche Macht ein Mensch hat dann noch, was Alternatives auszuwählen oder zu sagen, wir lassen das jetzt mal sein und warten ab, was passiert. Das ist ziemlich fraglich. Die Dinger, die wir hier sehen, sind alles Prototypen für die nächste Generation, also Stealth, Düsenjäger, hohes Maß an Autonomie. Ne? USA, Frankreich, Großbritannien, die haben alle eigene Prototypen gebaut. Und es gibt auf europäischer Ebene sozusagen den politischen Willen, Ende 2013 oder 2014, das habe ich jetzt gerade nicht präzise im Kopf, gab es einen EU-Gipfel, die das beschlossen haben, europäische Drohne zu bauen. Und die Kaufentscheidungen, die sozusagen in Mitgliedsländern jetzt fallen, sind sozusagen Übergangsmodelle, ne, bis man dann gemeinsam was entwickelt hat. Weil da ist natürlich viel Geld reingeflossen. Ich zeige das mal. Das hier ist zum Beispiel, den haben vielleicht einige schon gesehen, der ist in dem Transformers-Film aufgetaucht, das ist die düsengetriebene Nachfolgevariante des Predators. Also gibt es als ein oder zwei Stück Prototypen. Den konnte man da schon fliegen sehen. Den hat die Army nicht gekauft. Das sind aber dann so militärtaktische Entscheidungen. Das hier ist der Stealth-Bomber, den ich schon erwähnt habe. Da kann man den vom Flugzeugträger starten, landen sehen. Das spule ich mal so durch. Das ist das britische Modell. Hier vom Hersteller eindrucksvoll aufbereitet. Das französische sieht ziemlich ähnlich aus. Die haben alle ihre Testflüge hinter sich, kann man alles bei YouTube sehen. Ist alles schon 3 oder 4 Jahre alt. Das, was wir immer sehen, also das ist auch bei ganz vielen DARPA-Neuentwicklungen, ist immer so ein Lag irgendwie von 4, 5 Jahren, manchmal auch nur 3. Aber hinterher, dass das sozusagen an die Öffentlichkeit gegeben wird, wo wir dann alle sagen A und O, ja. Aber wenn man genau hinguckt, das ist im Prinzip immer so ein bisschen hinterherrennen hinter dem, was jetzt sozusagen schon entwickelt wird. Das hier ist der deutsche Düsenjäger-Drohnen-Prototyp, der ist sozusagen schon aus seiner Testphase raus. Der wird ab und zu ausgestellt, aber der spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr, weil der Trend tatsächlich eben zu diesen Delta-Flüglern hingeht. Hier sehen wir nochmal eine Eigenentwicklung von EADS, die eben auch in diesem Poker, was wird die europäische Drohne werden, welche Firma macht da sozusagen welchen Schnitt, die wurde da eben auch eingebracht als noch ein Modell. Das ist hier der erwähnte Predator C, also das Nachfolgemodell. Ich lasse das mal im Hintergrund laufen. Das ist auch wieder so ein Hersteller-Werbevideo, wo man sieht, wenn man sich das zu Ende anguckt, ich lasse es jetzt wirklich nur im Hintergrund laufen, da wird eben auf so einen moderaten Entwicklungssprung gesetzt, nicht gleich den Hightech-Kampfroboter, sondern man hat sozusagen, also der Käufer soll einen Schwarm von den Dingern kaufen und die sind in gewissen Basissinne in der Lage, miteinander zu kommunizieren und auch verteilt sozusagen Rechenaufgaben wahrzunehmen. Weil das ist sozusagen eins der Felder, diese sogenannte Schwarmintelligenz oder eben so eine verteilte Rechenleistung auf mehrere Maschinen, das, wo eben die Technologie ganz stark drauf setzt. Ja, und wo man sieht, die haben eben viel Erfahrung mit dem Predator und dem Reaper und also die Firma General Atomics. Und sie setzen eben darauf, dann eben moderate Entwicklungsschritte zu machen. Ja. Und hier sieht man das auch, da gibt es eben so Einsatzgebiete wie, man schickt eine einzelne Predator-Drohne, man schickt die im Schwarm los, zum Teil mit Düsenjägern, so viele Modelle. Und immer spektakulär aufgemacht. Genau, ich überspringe das mal. Wo führt das Ganze hin? Also angedeutet ist ja, dass sozusagen die Technologie ist verbreitet. Die ist sozusagen bei den herrschenden Mächten sehr beliebt. Ja. Und wir haben eben diese politischen Trends wie asymmetrische Kriegsführung, Aufstandsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung, die alle sozusagen miteinander verwandt sind, wenn es auch nicht immer das Gleiche ist. Und aus Grund dessen, würde ich sagen, haben wir einen unheimlichen Drive, dass diese Technologien als Waffentechnologien zum Einsatz kommen, mit eben großen Risiken Bezug auf wie da eine menschliche, bedeutungsvolle Kontrolle über die Systeme noch ausgeübt werden kann. Hintergrund läuft Rise of the Machines, Terminator. Wenn man sich das irgendwie zu Ende anguckt, dann sieht man, dass die Modelle, diese Hunter-Killer, die da entwickelt wurden und sich dann selbstständig machen gegen die Menschen, die sehen witzigerweise relativ ähnlich wie einige Prototypen heutzutage aus. Man kann sich da immer fragen, wer hat da wen von der Inspiration befruchtet? Aber die entscheidende Frage finde ich immer, das Spannende ist ja, dass die Menschen eigentlich relativ genau wissen und deutlich darüber reden, dass so eine Idee so wie, wir geben den Robotern so viel Autonomie, dass die Menschen töten können, eigentlich eine schlechte Idee ist. Ja, das beschäftigt Menschen schon seit 100 Jahren. Also es gibt entsprechende Literatur. Und das Faszinierende ist, es wird trotzdem gebaut. Ja, alle wissen, dass es ein richtiges Problem ist, wo wir nicht wissen, was daraus resultieren wird. Ja, ich finde eindrucksvoll immer auch aufbereitet in der Science Fiction. Und das sollte vielleicht Mahnung genug sein zu sagen, so Ideen von, es gibt einen Bann für Killerroboter, die tatsächlich diskutiert werden, denen sollte man unbedingt Nachdruck verleihen. Not a Bug's Blade, nur ein kleines Beispiel für widerständige Aktionen. Das hier sind eben Leute, die eben ganz viele kleine Bilder zu so einem Porträt eines Mädchens, die eben Drohnenopfer geworden ist, zusammenkleben, um zu zeigen, Bug's Blade ist eben der Slang von Drohnenapparateuren, Käferflecken, also wie Insekten, die man zertritt, dass das eben Menschen sind und keine Insekten. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, meine kleinen Aussetzer haben das nicht behindert. Ich stehe gern für weitere Fragen zur Verfügung, entweder hier Question and Answer oder auch gleich an der Bar quasi. Herzlichen Dank. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage und zwar, du sagst es, die Drohnen, die werden entweder abgeschossen und dafür müssen halt ja Abwehrsysteme noch entwickelt werden, also intelligente Maschinen, die selbstständig denken, die orten können, die Drohnen, und dann, ja, ich frage mich, warum wird denn das Militär nicht dahingehend ausgebildet von Experten, die sagen, okay, wir müssen vielmehr irgendwie unsere Technologie dahin entwickeln, dass diese Käferflecken verhindert werden und die Drohnen sozusagen außer Kraft gesetzt werden, also irgendwelche Störprogramme, die sozusagen die einfach dysfunktional machen und die ja. Raketen nicht losgelassen werden. So, und dann müssen die halt irgendwie durch den Himmel fliegen und es passiert nichts.
Wunderbares Stichwort, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist genau das, wo ich Leute wie euch oder alle aufrufen würde, Ideen zu entwickeln, wie man so eine Technologie unterminieren, stören kann. Überwachungstechnologie, aber auch tatsächlich solche Technologie. Die Militärs haben natürlich eine andere Agenda. Das habe ich versucht deutlich zu machen durch die politische Einordnung. Ja. Das oberste Ziel der herrschenden Militärapparate ist es eben nicht, Krieg zu verhindern, sondern zu sagen, die Konflikte, die wir führen müssen, wollen wir zunehmend mit so wenig wie möglich eigenen Opfern führen. Es gibt da lange philosophische Debatten über postheroische Gesellschaft und sowas, was alles darauf verweist, dass gerade die hochentwickelten Länder, wo eben nicht solche Kriegermilizen wie der Islamische Staat das Sagen haben, die Leute auch gar keinen Bock mehr haben, zum Sterben zu ihrem Beruf zu machen. Also es wird immer Soldaten geben, aber man kann diese Militärkampagnen so nicht mehr führen. Das ist eben das Ergebnis von Vietnam, Afghanistan, zwei Afghanistan-Kriegen, ne, für beide damalige Machtblöcke wie auch Irak. Und die Drohnen treten und die unbemannte Technologie und dann eben auch die zukünftigen Roboter, die treten an die Stelle sozusagen des klassischen Militärs oder auch der Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen wie Spezialkommandos und so weiter. Das heißt, der politische Wille, dass man sowas verhindert, der muss sozusagen von uns kommen oder von was sich weltweit als Opposition dazu entscheiden kann.
Es gibt jetzt noch ein anderes Flugobjekt, das ist die X-37B. Das ist ein Space Shuttle-ähnliches autonomes Kleinweltraumfahrzeug. Darüber gibt es eigentlich so gut wie gar keine Informationen. Und mein Dafürhalten ist, dass man da ja irgendwie einen Atomsprengkopf reinschmeißen kann. Das Ding ist im Weltraum stationiert, fliegt da autonom und wenn einem halt eben irgendwie der Putin ein bisschen zu sehr querschießt, dann wird halt Moskau vaporisiert. Also das ist halt irgendwie so eine Art, also das ist so ein Threat, der ist noch schlimmer und noch schneller einsatzfähig als eine Interkontinentalrakete. Also gibt es da Informationen drüber? Haben Sie da irgendwas?
Nicht mehr als da erzählt wurde. Also die Liste der Spekulationen, was das Ding macht, ist lang. Also es ist ein militärisches Projekt. Das wird mit eben so einer in Suborbit geschossen wie die Space Shuttles. Ist ein Space Shuttle Mini und es hat eben auch so eine Frachtluke wie die Space Shuttles und niemand weiß, was da drin ist, außer das Militär, was das steuert. Und es macht jedes Mal längeren Weltraumaufenthalt. Ich glaube, das längste war 1,5 Jahre und keiner weiß, was es da gemacht hat. Sieht auch relativ spooky aus, wenn das landet. Da kommen so Leute in Spezialanzügen und untersuchen das. Und eine andere Spekulation ist zum Beispiel, dass das ein Satellitenkiller ist. Also dass das bei feindlichen Satelliten anlegt und die auswertet, übernimmt oder was auch immer. Aber das ist alles Spekulation. Wahrscheinlich wird da erstmal autonome Technologie, also AI-Technologie getestet, wie die reagiert, wenn man sie lange allein lässt. Und wie präzise die läuft. Das ist zumindest so eine relativ naheliegende Spekulation, die man machen kann. Die Liste von so Projekten, die man dann öffentlich so halb serviert bekommt, die aus dem militärischen Bereich kommen und die zum Beispiel eben klassische Abschreckungsstrukturen, also worauf du ja jetzt eben angespielt hast mit Atombombeneinsatz, ja, die ist noch länger. Also es gibt also im Prinzip auch Roboter, so Überschallflieger, die 20-fach Überschall fliegen können und damit sozusagen auch jedes Abschreckung- und Vorwarnsystem eben unterlaufen, wenn die dann mal sozusagen produktionsreif sind und mit Atomwaffen ausgerüstet werden. Das sollte man bei diesen ganzen Hochtechnologien nicht vergessen, dass die Atomwaffen des Kalten Krieges, die gibt's alle noch. Und wenn man die in solche neuen Technologien droht einzubauen, dann bedeutet das für die Gegenseite, also in diesem Fall Russland, dass sie nicht mehr diese Sicherheit haben, dieses eingespielten Schreckensgleichgewichtes.
Ein schönes Projekt ist ja dieses Projekt Pluto, ein Hyperschallflugzeug mit Atomantrieb, also irgendwie Atomreaktor, der irgendwie heiße Luft erzeugt und 6-fache Schallgeschwindigkeit fliegt. Und irgendwann hat das Militär gesagt, nee, das ist ein bisschen zu offensiv. Wer weiß, was sich der Russe ausdenkt, das lassen wir mal lieber. Aber das war halt auch schon relativ weit entwickelt damals. Ja. Also das ist halt immer so eine Sache, was entwickelt man und was entwickelt der Gegner? Und grundsätzlich ist es ja auch die Frage, schafft man das? Also man versucht immer irgendwie, also die USA versuchen eigentlich so einen Hegemonialanspruch durchzusetzen und zu etablieren, aber die Möglichkeiten für andere Parteien sind halt einfach in der Welt zu variabel, um dann wirklich diesen Anspruch auch durchsetzen zu können. Es gibt immer irgendwie eine Umgehung und also diese ganze Militäraufrüstung hat eigentlich keinen Sinn in dem Sinne.
Aber also aus Sicht der Militärs ist es ja oft, ich sag mal, mit meinen Worten, so ein Verzweiflungswettrennen. Man will immer einen Schritt den anderen voraus sein. Also investiert man unglaubliche Summen, die in 5 Jahren sozusagen von Leuten nachgebaut werden können, die Supermarktregalteile dafür nehmen. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, im Prinzip das, was im Drohnenbereich passiert. Das nennt man auch Proliferation, also eine Weiterverbreitung von Technologien und Waffensystemen. Und das ist bei der Drohnentechnologie eben extrem proliferativ. Ich habe es kurz erwähnt, nur Hezbollah fliegt sozusagen seit Jahren schon symbolische Angriffe vielleicht nur, aber dennoch auch auf Israel mit einzelnen Drohnentypen. Und die sind sozusagen alles Eigenentwicklungen offensichtlich aus dem Iran. So billig Nachbauten, aber nichtsdestotrotz funktionsfähig. Ja, und dass man jetzt so eine DJI, Phantom oder was auch immer, kann jede aufständische Gruppe mittlerweile einsetzen. Weitere Fragen? Gerne.
Ich möchte mal einen anderen Gesichtspunkt einbringen. Und zwar wurde der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung vor 4 Wochen interviewt. Und da war eine Frage: Mensch, der Bürger, der vergleicht immer die NSA und die Stasi und findet da kaum richtigen Unterschied. Und da sagt der Mensch, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil das eine war vom Unrechtsstaat und das andere ist demokratisch legitimiert. Und das jetzt auf das heutige Thema, könnte es nicht sein, dass die sozusagen alle selber schuld sind, dass sie in einem Failed State aufwachsen, eine falsche Religion haben. Und wir sollten doch eigentlich froh sein, dass wir faktisch die Möglichkeiten der Marktwirtschaft und der Demokratie, faktisch, dass wir schon von vornherein auf der Siegerseite stehen.
Jetzt ironisch gefragt.
Jo.
Ja gut, genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich noch intensiv kommentieren sollte, aber eine Schlussfolgerung für mich aus dem, was ich da vorgetragen habe, ist, dass es dieses Recht auf Leben, sozusagen was universell gilt, tatsächlich nicht mehr gleich für alle gilt. Das ist sozusagen offensichtlich das, was auch in der dritten Welt oder in Teilen der dritten Welt ankommt oder was auch diesen Hass produziert. Das muss man ja sozusagen analytisch nicht teilen, aber das ist eben auch ein Radikalisierungsmotiv von Muslimen, was man dann hört, wenn man sich diese Biografien anguckt, nämlich der Westen tötet Muslime, weil sie Muslime sind. Und dann haben sie sozusagen aus ihrer religiösen Sicht, sehen sie es zum Teil so, dass sie dann eine Beistandspflicht haben.
Dass die Gutmensch-Selbstdarstellung faktisch sich da eigentlich super widerspiegelt. Vielleicht jetzt mal auch wieder provokativ, vielleicht passt das auch zum Kirchentag in Leipzig.
Ist gerade Kirchentag? Wusste ich nicht. Okay. Gerne.